Ars Electronica 2009 Human Nature Podcast.
Ja, herzlich willkommen jetzt zum History Talk Nummer 7. Ich darf Ihnen die Teilnehmer vorstellen. Einige sind noch nicht da, müssen auch früher weg wieder. Heute Abend ist der große Konzertabend mit Ikeda und Carsten Nicolai. Bill Fontana, er ist der Nika-Preisträger in der Musikkategorie Digital Music in diesem Jahr. Er ist internationaler Soundartist, wollte, wie ich gelesen habe, eigentlich Philosophie studieren und ist dann durch einen Kurs 1968 von Phil Korner, vom renommierten Phil Korner, hat er seine Liebe zum Sound entdeckt. Bill Fontana verwendet den Klang als ein skulpturales Medium, wie wir bereits gehört haben. Er ist ein Kosmopolit. Seine unglaublich vielen Soundprojekte sind über den halben Globus verteilt. Er ist multidisziplinär. Seine Projekte finden sich im öffentlichen Raum als internationale oder transkontinentale Radioskulpturen, wie auch in den großen Museen der Welt. Carsten, gehen wir zuerst auf den Rupert Huber, wenn er da ist. Er ist Komponist, Pianist, Remixer. Er hat Auftragsarbeiten gemacht für die Wiener Festwochen und viele für Ars Electronica. Er ist studierter Komponist, spielt Klavier, Synthesizer, Gitarre und Bass. Seit 1994 komponiert und produziert er mit Richard Dorfmeister das Projekt Tosca, das wirklich international bekannte Projekt Tosca. Und diese Formation hat 2009 das Album No Hassle platziert. Und das ist eigentlich ein Hit, kann man sagen, international gesehen. Doch. Seine Verbindung mit Ars Electronica geht eigentlich weit zurück als Künstler, als Besucher und als Juror im Prix Ars Electronica. Werner Jauck ist Medienkünstler, Musikwissenschaftler, Musiker und er ist Professor an der Universität Graz. Er hat 1986 mit seiner Frau Grelle Musik eine Plattform für experimentelle Formen der akustischen wie auch der visuellen Künste gegründet. Sein Arbeitsschwerpunkt ist Kunst und neue Technologien einerseits und Kunst und Wissenschaft andererseits. Er ist wahrscheinlich der längste und treuerste Besucher der Ars Electronica und ich nehme an von Beginn, wenn ich es richtig verstanden habe, von 1979 an.
Das ist richtig, wirklich von der ersten Stunde.
Und er war mehrmals auch in der Musikjury. Carsten Nicolai kommt ein wenig später zu uns. Er ist Sound-, Installations- und Videokünstler oder vielleicht richtiger ein Künstler, der Sounds, Images, Culture, Computers als hybride Tools verwendet, um mit ihnen die Kodifizierung der Welt zu untersuchen. Er war Gärtner, Dokumenter und Biennale-Künstler. Er war und ist nach wie vor ein Experimentierer zwischen den Medien und den Disziplinen. Er erhielt 2000 die Goldene Nika in der Kategorie Digital Music und gibt eben heute Abend das Konzert gemeinsam mit Ryuichi Ikeda. So, ich habe noch nicht gesichtet den Kurt Hentschläger, darum stelle ich ihn jetzt auch nicht vor. Ich habe keine Ahnung, wo er verblieben ist. Ich möchte lieber gleich die Frage richten an dich, Werner. Du warst so wirklich der langjährigste Besucher der Ars Electronica und die Musik hat in Ars Electronica ja immer eine große Rolle gespielt. Das war elektronische Popmusik. Da gab es zeitgenössische Musik wie Computermusik, Es hat sehr früh begonnen, dass Soundart in die Ars Electronica inkludiert wurde. Dann wurde die in Prias Electronica die Kategorie Computermusik wieder umgewandelt und es hat damals eine heftige Diskussion gegeben in Digital Musics. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Ars 1984, da gab es die Medienoper von Peter Weibel, da gab es die Klangkuppel von Leo Küppers, da gab es ein Konzert von Glenn Branca und dann gab es vom IRCAM das Projekt Kollisionen, wo damals die noch ganz junge Kaya Sarriaho und Jean-Baptiste Barrière vertreten waren. Also das zeigt ein bisschen, wie heterogen das alles gelaufen ist. Wie siehst du das eigentlich jetzt als Musikwissenschaftler auch angesprochen? Siehst du das als eine ganz logische Entwicklung, wenn man die letzten 30 Jahre zusammenblickt? Oder würde mich einfach jetzt interessieren, ob du deine Linie siehst?
Linie ja und nein. In erster Linie Vielfalt. Und diese Vielfalt würde man einer postmodernen kulturellen Form insgesamt zuschreiben. Meine Überzeugung ist, dass die Ars Electronica diese Vielfalt mitgeprägt hat. Also dieses postmoderne Para, das Nebeneinander, das Miteinander unterschiedlicher musikalischer Formen zum Teil mit initiiert hat, da werde ich später was dazu sagen, jedenfalls dafür die Plattform war. Also nicht kategorisch bestimmte Dinge ausgeschlossen hat und andere favorisiert hat. Allgemein würde ich drei Phasen sehen. Am Beginn, ganz am Beginn, vielleicht eine eher wirtschaftlich bestimmte, musiktechnologisch bestimmte Entwicklung von Instrumentarien. Versuch, normale, körperlich zu bedienende Instrumentarien zu erweitern und den Körper damit noch mehr zu erweitern. Also nicht Instrumentarien, die für sich selbst etwas machen, sondern die die Extension des musikalischen Instruments an und für sich sind, in den technischen, elektronischen Bereich hinein. Soweit ich mich erinnere, hat es dafür damals auch ganz konkrete Preisformen gegeben, wo Neuentwicklungen von Instrumententechnologien gesucht und prämiert wurden. Die zweite Phase, die dann klar als Computermusik umschrieben war, sage ich auch zu Recht, war eine sehr stark akademisch orientierte Phase. Heißt, Computermusik war algorithmische Musik, gemacht von ausgebildeten Komponisten, die mechanistisches Denken, sage ich, aus der Zwölfton, aus der seriellen Musik in den Computer hineingetragen haben und weiterverwirklicht haben. An meist heute fossilen Großcomputern, 4X am IRCAM zum Beispiel, die Zusammenballung von noch extrem teurer Technologie mit Ausbildungsinstitutionen hat zu einer sehr elitären Form von musikalischen Erscheinungen geführt. Ich bin selbst in dieser Phase musikalisch, musikwissenschaftlich, medientheoretisch sozialisiert, aber zugleich auch als Kind der 50er Jahre und in den 60er Jahren in jener pubertären Phase, die mich dann für Popmusik offenohrig gemacht hat, auch in der popmusikalischen Szene sozialisiert. Und ich denke, das war auch dieser möglicherweise ein Grund, oder zumindest haben wir uns damals so abgesprochen, als ich für wahrscheinlich zu viele Jahre in die Jury des Prix Ars Electronica Computermusik kam, mit der Intention, weil doppelt sozialisiert, den akademischen Bereich zu öffnen in einen Bereich, wo Musik, sage ich mal, mit Computer und mit Digital Devices, aber auch Low-Tech Electronic Devices, dann im Bedroom Studio oder irgendwo zu Hause im privaten amateuristischen Bereich und auch von außen betrieben wurde. Carsten Nicolai, Leute, die nicht zum Beispiel aus einer musikalischen Ausbildung kamen. Und gerade diese Erweiterung aus dem akademischen Bereich hinaus in das Alltagsleben musikalischer, elektronischer, digitaler musikalischer Formen, die halte ich für eine der wesentlichsten Erweiterungen, für die Ars Electronica steht, für die sie zugegeben auch manchmal angegriffen wurde, aber ich denke, die Zukunft wird zeigen, dass diese Angriffe eher Versuche der Tradierung einer hochkulturellen Lebensform war und die Zukunft, das gelebte Leben von Musik der Ars Electronica und der Gänsefüßchen recht geben wird. Aus meiner Erfahrung in der Jury, aber natürlich auch anhand von eigenen Projekten, wir haben selbst auch fast 10 Projekte hier realisiert, ist auch etwas eingetreten, dass Musik, Computermusik und dann zu Recht Digital Musics nicht nur beschränkt war auf Musik machen. Ich kann mich erinnern, auch hier würde ich wieder 3 Stufen ganz schnell nennen. In den Anfangsjahren meiner Zeit in der Jury, ich glaube Anfang der 90er Jahre, waren hier Entries, Einreichungen, wo der Kommentar dabei stand, nehmt es in die Music oder in die Interactive Arts. Warum? Weil viele Musikproduktionen aus körperlichen Interaktionen mit einer Maschine, Musikcomputer gemacht wurden oder auch aus kommunikativen Prozessen zwischen Musizierenden und hier schon eine gewisse Form der kollektiven und kollektivierenden musikalischen Formen der NetArt vorweggenommen wurde. Diese Unsicherheit der Einreichung sieht man unten auch bei der Aufarbeitung der Daten, also die Nähe der Computer Musics zu den Interactive Arts. Eine zweite Erscheinungsform ist, dass man sich besonnen hat, der Tradition von Fischinger, Nam June Paik, nun in der digitalen Form, Common Digit oder Jürgen Klaus, Common Digit ist meine Terminologie, Jürgen Klaus, digitales Grundalphabet. Das heißt, man strukturiert, man arbeitet an Codes, die für sich selbst nichts bedeuten und konvertiert sie dann in unterschiedliche sensorische Bereiche. Hier würde ich wiederum Carsten Nicolai als Beispiel nehmen mit Rastanoton, der am Code arbeitet und dann parallele akustische und visuelle Erscheinungsformen, sensorisch spürbare Erscheinungsformen nennt. Die dritte Sache, das Eindringen von Klangkunst jetzt in einem völlig anderen Verständnis, als es wahrscheinlich Bill Fontana hat. Klangkunst als das direkte Arbeiten mit Klang und dem Körper. Also ein sehr popmusikalisches Verhalten mit High Intensities, wo ich auch diese dass ich nicht nur die Input Interfaces meinen Körper habe, sondern auch die Rückmeldung im Gegensatz zu visuellen Künsten, wo oft der Screen etwas zeigt, das ich verstehen kann, ist in der Musik der Klang das, das ich auch körperlich spüren kann. Beispiele dafür sind die Künste dieser High Intensities. Glenn Branca, du hast vorhin gesagt, 1984, für mich ein prägendes Erlebnis zu hören, wie Klang wirklich körperlich bewegen kann und auch emotional bewegen kann, bei aller Kritik, die wir kennen von John Cage, dass hier eine Entmachtung der Selbstbestimmung eintreten könnte. Gestern haben wir das sicher wiederum sehr gut gekoppelt mit sehr einfachen, minimalistischen Strukturen bei Christian Fennes gehört. Soweit für mich der Versuch, nicht einen historischen Abriss zu geben, sondern den Versuch einer systematischen Gliederung mehrerer Schritte. Vielleicht kommen wir später noch zur Zukunft und da möchte ich 2-3 Worte noch dazu sagen.
Danke, Werner. Das war jetzt ein musikwissenschaftlicher Exkurs durch 30 Jahre Ars Electronica. Bill Fontana, would you like to add something to this long music journey through Ars Electronica Werner Jauch gave us, just gave us? Would you like to add some point of view from your position?
Well, is this working?
Yeah,
it's just working. My first experience at Ars Electronica was 20 years ago, 1989.
That's what I also wanted to ask you. When did you come in touch with Ars Electronica?
And it was a project that was organized by the Austrian radio with Heidi Grundmann. And it was a live performance. It was a really unusual kind of live radio performance because it sort of originated in things I did really going back to the late 1960s. It was a work called Music for Ordinary Objects. And what I had done in, I think it was an ORF studio in Linz, is I set up this temporary sound sculpture with four reel-to-reel recorders with these large tape loops on them. And the first recorder was always recording, and the second one was always playing back. And I had a few people in a studio that had some objects to make sounds, to input this, and people from the radio audience could call in with sounds. They could enter the piece. And so the piece, it was a kind of mechanical tape delay sound piece where sounds would get repeated on the loops, and it generated a kind of real-time composition. But this was 20 years ago, and then the next time after that I was in Ars Electronica was 2 years ago, when I put the Heimberger Au on the Donau here with the kind of recordings I'd made from landscape soundings.
May I ask you very personally, I mean, you are a pioneer in sound art, and you started so early to work on that. What was the fascination that brought you to the everyday sounds and to work in the sculptural way?
When I began in the 60s, mid to late 60s, I was studying composition at the Cleveland Institute of Music, and I was studying philosophy at another university in Cleveland. And I many times would have the experience of being somewhere and feeling like just the sounds around me were as musical as anything I could hear in a concert hall. And I became really interested in this experience, what it meant, and I came to regard the act of listening as a way of making music. And I wanted to sort of develop an art form that would explore what this idea was. In my early days, I used sound recording to really document these musical listening moments that I would have many times. But in order to create an art form out of this, two things that influenced me a lot was, you know, when I was in New York and I took the experimental music class that Philip Korner was teaching, and also John Cage would make some appearances in this class. This idea of music, the sounds around you having this musical potential, was very, very interesting then. But the other thing that was made a big impression on me was an exhibition in the Museum of Modern Art called The Machine Show, which was the first time I saw some of the ready-mades and found objects of Marcel Duchamp. And the idea of thinking of environmental sounds as kind of found objects, and what would happen if you dislocated those sounds from their normal context and inserted them into other living acoustic situations, would they become something to hear when relocated? Because a lot of these sounds in their normal context were ignored. And so this situation of trying to change people's perception of the sounds around them, you know, has been an issue with me for all these years. And most of the projects I've done have involved relocating sound in some way from one situation into another one, and developing conceptual strategies for doing that.
If Linz, the city of Linz, would commission a work of Bill Fontana, what we were talking about outside before, what sounds would you use for Linz if you should do one of the big sculptural pieces? What sound would you, would it be industry, Danube?
I think I would do some research on it, but yesterday I took a walk along the Danube and was very impressed by a bridge that I saw. I'm really interested in bridges and structures. I don't know the name of the bridge, but it has these diagonal.
The Eisenbahnbrücke, the old one?
Not the old one, the next one that has these diagonal.
Oh, I see. Mm-hmm. Fürstbrücke.
Yeah, I was standing under it, listening to it, and it would be very interesting for me to analyze the sound structure of that bridge with accelerometers, and to sort of find out all the kind of inner structures of that. I mean, that's something that would be interesting. I think the river itself with hydrophones might be very interesting. I might explore sort of projecting, having some kind of sound emitters underwater, sort of sending signals underwater and then mapping how these signals travel under the river. It might be interesting to do something with some of the bell towers. There are many possibilities, but I need some research.
Let's talk about that.
Yeah, okay.
Rupert, du warst als Künstler mehrfach vertreten bei Ars Electronica und du hast auch als Juror in Digital Musics mit Ars Electronica gearbeitet. Man kommt ja da sofort in eine ganz andere Rolle. Als Künstler-Juror sein, ist das ein Konflikt? Wie fühlst du dich da, wenn du jetzt plötzlich, du hast doch selbst eingereicht im Prix Ars Electronica, bist auch ausgezeichnet worden und, nein, ich meine, anerkannt. Und ist das nicht ein bisschen ein Konflikt? Ein kleiner Konflikt?
Nein, eigentlich nicht, weil es meine Arbeit ja nicht betrifft. Und ich glaube, wenn man hauptberuflich als Künstler oder als Musikkünstler tätig ist und halbwegs irgendwie einen Bezug zu sich selber hat und eine Mitte mit sich selber, spielt der Faktor Neid, der eigentlich das Einzige wäre, was einem als Juror entgegenstehen würde, nicht so seine Rolle. Und noch dazu ist es bei diesem Prix ist es dermaßen viel, was da eingereicht wird, dass eigentlich überhaupt keine Zeit ist, sich irgendwie da zu problematisieren. Also das ist eigentlich, sind zwei Paar Schuhe.
Vielleicht kann einer von euch beiden, weil ihr beide Jury-Erfahrung habt, so ein bisschen beschreiben das Prozedere, weil es ist ja in allen Jurys, es ist eigentlich immer so, dass jedes Jahr ist es so ein, was sind unsere Kriterien, es ist ein langer Diskurs, wo man sich festlegt und sagt, ja, okay, das wollen wir bewerten. Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, wie das in der Musikjury, die ja jetzt seit Digital Musics halt unheimlich breit geworden ist, wie dieser Prozess abläuft. Wer will, wer mag.
Naja, wenn wir heutzutage anfangen, glaube ich, ist es insofern explodiert, als einfach die Masse jetzt von der Quantität als auch von der Qualität wirklich unüberschaubar ist, dass es eigentlich uns am meisten beschäftigt hat während den Jury-Sitzungen, wie man das, ob man das nicht Sonic Arts nennen soll zum Beispiel, um von der Musik wegzukommen, weil es gibt Projekte, die sind akustische Projekte, da geht es um Zeit, oder es gibt interaktive Projekte, wo nichts zu hören ist, außer jemand bewegt irgendwas. Und es gibt auch Projekte, die nicht mal ein Stück sind oder ein Werk, sondern einfach so Zonen, oder dann gibt es natürlich die klassischen, und es gibt 143 einsame 25-Jährige, die vor einem Laptop sitzen in der Nacht und da die Sounds zusammenstellen. Also es, der Prozess ist eigentlich nur das halbwegs in der Zeit irgendwie zu erfassen, was es da gibt, möglichst nichts zu vergessen und zu schauen, ob man jetzt in diesen Exzerpten da, wenn man dann 3 Minuten hört, ob das dem überhaupt gerecht wird. Ne? Wenn das ein 30-Tage-Prozess ist, dann ist es natürlich schwierig in 3 Minuten. Und da ist eigentlich das Hauptaugenmerk, dass man irgendwie versucht zu ergründen, was das sein soll, diese jeweilige Einreichung, und und dass man auch versucht, nicht als Kollektivjury in eine Richtung zu gehen und sagt, jetzt ist aber heuer ist Soundart und nächstes Jahr ist dann mit Beats und so. Also das.
Ich muss vielleicht dazu erklären, wie der Prix als Elektroniker begonnen wurde, gab es drei Kategorien. Eine davon war Computermusik. Und irgendwie hatte ich immer wieder den Eindruck, das Ganze hängt irgendwie nicht so wirklich eng verbunden mit Ars Electronica zusammen. Irgendwie war die Computermusik letztendlich, und das hat sich in den Jahren verstärkt, dass man das Gefühl gehabt hat, das entspricht jetzt überhaupt nicht mehr dem, was zeitgenössische Musik ist, so sie sich dieses Mediums oder Werkzeugs bedient. Und wir haben dann lang diskutiert, ich habe damals mit Not Human auch lang darüber diskutiert, wo wir gesagt haben, ja, wie könnten wir dem gerecht werden? Und wir sind auf letztlich an diesen Kunstbegriff Digital Musics gekommen, weil wir der Meinung waren, darunter lässt sich wirklich diese ganze Vielfalt, die es eben mittlerweile gibt, sammeln. Also das war so der Grund, ob es jetzt die ideale Bezeichnung ist, dessen bin ich mir auch nicht im Klaren, aber mir ist bis jetzt keine bessere eingefallen. Du warst ja auch an dieser Diskussion, die übrigens vielleicht für Sie interessant zu wissen, das war ja fast ein Skandal, wie Computermusik, der Name dann und auch die Kategorie ausgeweitet wurde auf Digital Musics. Also es war so, ich kann mich erinnern, im ersten Jahr, hat die Goldene Nika in dieser neuen Kategorie ein Musikvideo von FX Twin und Chris Cunningham gemacht. Und das war ja so, die Kritik war so, als hätten wir die Goldene Nika der Britney Spears gegeben. Also so ungefähr ist das gelaufen. Du warst ja an dieser Diskussion und Umwandlung auch stark beteiligt. Vielleicht kannst auch du noch dazu ein paar Worte sagen.
Ich denke, dass die Musik mit dieser Computer, mit dieser Terminologie Computermusik, also sowohl Computer als auch Musik, sich selbst gefangen hat, selbst gefangen in Traditionen, und dass die Ars Electronica für diese Entgrenzung des Begriffs Musik selbst, aber auch der Überschreitung zu anderen, zu performativen, interaktiven, zu visualisierenden in Form von intermedialen Transpositionen, zu Collective Arts und all diesen Dingen steht. Und dieser große Sprung ist damals initiiert worden, und ich sage auch absichtlich initiiert worden, weil wir zunehmend gesehen haben, dass die Einreichungen nur mehr von den großen Studios kommen, wie immer sie damals geheißen haben, vor allem IRCAM, und dann aber Jungs und Mädchens, Gänsefüßchen, Kids, ich sage das jetzt absichtlich nicht abschätzend, aber für eine andere Generation, aus ihren nun mittlerweile verfügbaren Produktionstools, Distributionstools und auch aus der gewissen Respektlosigkeit heraus mit Produktionstools, die an großen Institutionen errichtet oder etabliert worden sind, diese einfach benutzend Klangarbeiten gemacht haben. Und ich erinnere nur an gestern, wenn wir da auf die andere Seite schauen, da steht für mich so ein Heimstudio Gerät, mit dem Max Brandt vor 50, 60 Jahren einfach gearbeitet hat. Und solche Sachen waren damals einfach per Definition aus diesem hochkulturellen Verständnis serieller Komposition heraus, in welcher Form auch immer weiter mutiert, einfach ausgeschlossen. Und diese Leute hereinzuholen, mit die unkompliziert mit verfügbaren Technologien, mit verfügbaren Sounds umgehen, das und die den Begriff Musik selbst entgrenzt haben und die großen Überschneidungen zu Interactive, zu Collective, zu Visual, Common Digital Arts und so weiter gemacht haben, das ist das, was ich allgemein mit Pop als sehr körper- und sehr hackingartig verbundenen, also die Unterminierung von tradierten Strukturen, Kulturformen verstehe. Und das war für mich und für meine Sicht auf die Ars Electronica der ganz, 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 ganz große Sprung, der damals nicht unbedingt mit Freuden aufgenommen wurde. Klar, er hat an Traditionen und an Mächten gestoßen.
Also ich möchte kurz ein Kompliment anbringen, das auch eine Zukunftsvision ist. Ich glaube, solange die Ars genau das tut, was wir jetzt tun, nämlich die eigenen Begriffe hinterfragen vom Preis. Und ne, solange man sich dauernd selbst in Frage stellt und nicht, wie es vielleicht leichter wäre als Festival oder leichter zu verkaufen, zu sagen, das ist jetzt so und das bleibt so immer, hat das eine Zukunft, weil einfach, ich glaube, die Musik war so rasant gewendet von den Produktionen her, von allem, was passiert ist in den letzten 30 Jahren, dass das, glaube ich, einfach immer mehr akustische Produzenten anzieht. Und ich glaube, solange das ist und man sagt, ah, ist das jetzt vielleicht dieses Jahr, nennt man es anders oder lassen wir es so, und das dauernd hinterfragt, solange hat das wirklich eine, von der akustischen Seite, eine ziemlich glänzende Zukunft, glaube ich.
Darf ich mich kurz dem anschließen? Ganz kurze Bemerkung, auch bei uns, bei den Jurys, war es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht Zielsetzungen vorzuschreiben, also nicht die Kriterien zu setzen, bevor wir den Prozess beginnen, sondern die Kriterien aus den Arbeiten zu holen. Also gleichsam nicht die zu sein, die sagen, wo es lang geht, sondern ein Sondieren des Vorhandenen vorzunehmen.
Das heißt, ihr geht eigentlich zuerst einfach in diesen Prozess des Hörens und dann des Zusammenordnens und zu sehen, so okay, was können wir jetzt auch gruppieren, gibt es da einzelne Pakete zu schnüren und aus dem dann auszuwählen. Und ihr vergebt ja jetzt nicht nur die großen Preise, sondern auch die Anerkennungen. Versucht ihr da so einen Überblick in diesem Gesamtpaket der 15 unterschiedlichen Musikstücke, sowas wie ein Gesamtpaket zu schnüren, wo man sagt, so und das ist die aktuelle Situation, das zeichnet wirklich den aktuellen Stand aus? Oder ist das gar kein Thema für euch?
Das war schon ein großes Thema. Vor allem die Anerkennungen waren immer ein Motivationsschub in die Zukunft. Also hier vielleicht sehr exotische, noch nicht ganz abschätzbare Dinge zu favorisieren, ihnen eine mediale Öffentlichkeit zu geben, um hier neue Wege sondieren. Niemand wagt zu sagen, ob sie in die Gänsefüßchen bitte richtige oder falsche Richtung gehen. Das war nicht unsere Absicht, sondern eine Selbstorganisation zu ermöglichen. Und vielleicht ist dieses, was dann da hinten 10, 12, keine Ahnung mehr wie viel, Anerkennungspreise vergeben werden, dass die in ihrer Selbstorganisation zukunftsmitbestimmend sind. Und das war bei uns ein großer, großer, großer Punkt.
Ja, und zusätzlich, wenn man intuitiv das einfach beschreibt, dann muss man auch sagen, es ist so viel Müll dabei, dass bei so vielen Möglichkeiten, dass man halt 18 Preise oder was vergeben kann, es bleiben dann eh die guten Sachen über. Also man spürt es auch.
Bill Fontana, you are such a highly internationally recognized artist. What convinced you to go in competition, to enter a piece here for Ars Electronica or pre-Ars Electronica?
Well, what convinced me actually is I got a very nice email from Bianca Petras that asked me if I would submit something. And I hadn't actually thought of doing it myself because I guess I had thought that maybe the kind of stuff I'm doing, because I'm not working in this. Is this working?
Yeah.
Because I'm not working in an electronic music studio. Mm-hmm. I'm not making these kinds of productions. I'm really dealing with the meaning of sound in the environment and using technology as a way to sort of redefine these relationships. I wasn't sure that maybe I fit into this, and maybe I thought maybe I was too old to be entering this. And then I was very, very happy when she asked me if I would submit something. And what I submitted was the work I'd done last year with Big Ben. And I was kind of astonished, actually, when they gave me the prize. I was very happy.
I also ask you this question because when I remember when we started with Pre-Ars Electronica, I asked artists, and know what you think about the idea of a competition, because I because I thought I didn't like the idea of competition. I preferred what I have done the year before, commissioned work, and but it was the Pre-Ars Electronica, the 1 million shilling prize, and I asked several artists, so what do you think about a competition? And I often got the answer, no, I would never go on competition. So I think this position has completely changed meanwhile, the 23 years. So it's no problem for you to compete with somebody.
No, and I regard the Ars Electronica as a really wonderful communication context. And you know, it's a chance for a kind of gathering of people from all over the world who share common interests and points of view to kind of share their ideas. And so I was very excited that I could be a part of this. And I'd done also so many projects in Austria in the last 25 years. It was really nice to come back and see so many old friends.
Is there any favorite project you had
in Austria?
When you had been at Ars Electronica?
That someone else had done?
This year or 20 years ago, was there something you remember best from the festival? A project you liked best, or was it just, did you have interesting talks?
I think it was more the sort of conversations and interactions with people and the chance to really share ideas. I think that was the most exciting part. I think the concerts here were just amazing, and I was very excited to be able to hear Big Ben on the Danube last night. It was mm-hmm. such a different situation to put it in.
Gibt es bei euch eigentlich so ein favorisiertes Projekt, wo man sagt, bingo, das war bei Ars Electronica, das hat mir besonders gefallen?
Schwierig. Dennoch zwei, drei Sachen würde ich gerne doch erwähnen. Die Erfahrung, nicht nur zu Hause irgendwo, selbst auf einer guten Anlage, Glenn Branca nicht nur zu hören, sondern körperlich zu spüren, war für mich ein Schlüsselerlebnis. Roichi Ikeda, also da gibt es sicherlich viele. Für mich wichtig, Sachen, die in der Aufführung ja nicht so einfach sind, zu realisieren, weg von der einfachen Dokumentation auf CD in einem inszenierten Rahmen zu hören mit entsprechender Technologie. Ich denke, das ist so allgemein die Erfahrung. Zur Competition möchte ich noch eine ganz kurze Anmerkung machen. Competition in der Scientific Community ist einfach Kommunikation und dieser Kommunikation sich zu stellen, völlig okay.
Robert?
Ja, also da muss ich gestehen, dass ich einfach, obschon ich hier jetzt mich sehr auf diese Jury-Sachen da zweimal eingelassen habe und das auch sehr mit vollem Herzen gemacht habe und vollen Einsatz, dass ich dann als Mensch, der eigentlich auch auf der Bühne ist, immer ein Problem habe, andere zu sehen, die auf der Bühne sind. Insofern war ich immer froh, wenn ich hier was zu tun hatte, dass ich hier was zu tun hatte, habe aber sonst, muss ich gestehen, wirklich ein Problem damit, dass ich dann mir denke, im Konzert, das ist jetzt gut. Also es gab viele gute Sachen und ich habe eigentlich zum Beispiel gestern das zweite Orchesterstück da. Das war wirklich gut mit dem Screensave-Video. Das war wirklich gut.
Ich freue mich sehr, dass er doch noch gekommen ist, Kurt Henschläger. Hallo.
Hallo.
Ich darf ihn jetzt kurz vorstellen. Kurt Henschläger hat schon sehr, sehr früh, nämlich in den frühen 80er Jahren, begonnen, zunächst mit Maschinenobjekten, die er ausgestellt hat. Er hat sich dann auf Video zugewandt. Also es ist wirklich so ein multimedialer Künstler. dann Computeranimation und dann kam Sound. Von 1992 bis 2003 war er die eine Hälfte der legendären Gruppierung Granular Synthesis, die auch hier im Brucknerhaus konzertiert hat. Und in seinen Arbeiten geht es eigentlich immer, also so wie genau bei Granular Synthesis, diese Bild-Sound-Performance ist, ihm geht es immer eigentlich um ein körperliches und emotionales, um den körperlichen und den emotionalen Faktor, mit dem der Zuhörer zu sehr angesprochen werden soll. Es geht ihm sehr stark auch um Wahrnehmung, nämlich er erforscht die menschliche Wahrnehmung im Zusammenhang mit der neuen Technologie. Und da geht es darum, was ist Wahrnehmung des Einzelnen, was ist kollektive Wahrnehmung. Seine Arbeiten befinden sich in den Museen weltweit. Du warst auf den wichtigsten Medienfestivals überall schon eingeladen. Und vielleicht noch ein kleines dazu. Und deine Mutter hat ganze Ars-Generationen bei der Ars Electronica zu Hause, ich glaube in Ottensheim, beherbergt.
Urfa.
Gut, jetzt frage ich dich gleich mal ganz was Persönliches. Du bist hier aufgewachsen und nicht nur du bist Medienkünstler, sondern auch deine zwei Schwestern sind ebenfalls Medienkünstler. Hat das irgendwas mit Ars Electronica zu tun oder war das sowieso alles klar und die Ars Electronica ist euch gerade recht gekommen?
Ich wollte mich kurz entschuldigen für die Verspätung. Ich habe eine schwierige Beziehung mit meinem iPhone. Und jenseits dessen, ja, ich weiß es nicht. Also was meine Schwestern und mich betrifft, es hat sicher was mit der Ars Electronica zu tun. Es hat auch was zu tun mit einer gewissen Zeit, in der wir aufgewachsen sind. Also Linz war immer quasi die moderne Stadt, aber damals die Industriestadt und ja eher schmutzig, würde ich mal sagen. Oder rau, ich glaube, das ist der bessere Ausdruck. Schmutziger hat ja diese negative Konnotation. Da war eine Ausstellung, bevor eigentlich die Ars Electronica wirklich anfingen zum Tragen kam, war diese berühmte Designausstellung oder Forum Design im Donaupark.
Das Forum Metall und dann genau. Das Forum Design 1980.
Genau, also da ging es auch darum, wie dann später in der Ars Electronica um all diese Hybridformen, um neue Formen, aber auch Dinge, die mir so sehr ans Herz gewachsen sind und die, glaube ich, meine Arbeit immer noch sehr stark definiert. Das sind also all diese Dinge, die zwischen den tatsächlich gesetzten oder etablierten Disziplinen vorkommen. Und ich glaube, Linz war sozusagen in der Hinsicht, hatte was mit der Stadtwerkstatt zu tun, also diesem ganzen Umfeld von damals, das quasi eine wirkliche Aufbruchstimmung war. Jetzt ist natürlich das ein ganz anderes Thema, ich will nicht zu lang werden. Jetzt ist es ja eigentlich fast das Gegenteil von dem, wie es damals war, weil jetzt ist eigentlich eine sehr, sehr große Etabliertheit hier. Das ist natürlich ja, logischerweise, dankenswerterweise und nach 30 Jahren guter und produktiver Arbeit natürlich irgendwie eine logische Konsequenz, aber es hat sich tatsächlich fast umgedreht.
Warum hat eigentlich Granular Synthesis dann aufgehört? Eine Frage, die ich dir schon immer stellen wollte.
Ja. Naja, wir haben, der Ulf und ich haben 10 Jahre zusammengearbeitet oder eigentlich 11 Jahre. Das war sehr eng, sehr intensiv, wir sind viel miteinander gereist und eigentlich fast jeden Tag zusammengesessen. Und irgendwann, glaube ich, war dann alles gesagt und wir haben ja als Einzelkünstler, wir waren ja lange Zeit Einzelkünstler, bevor wir uns zusammen auf ein Packel gehauen haben. Und ich glaube, beide haben uns irgendwie gesehnt nach dem Ende der Verhandlungen, dass sozusagen immer ein Teil einer Partnerschaft ist. Ne? In guten Zeiten merkt man das nicht, aber dann in problematischen Momenten ist es halt nicht so lustig.
Wenn du deine jetzige Arbeit beschreiben solltest, ich persönlich habe den Eindruck, dass du dich wieder fast verstärkt dem visuellen Bereich zuwendest. Also immer natürlich mit dieser Absicht von auch körperlicher Wahrnehmung. Ist der Eindruck richtig? Hast du dich vom Sound etwas wieder abgewandt?
Ich glaube nicht. Also von meiner Seite ist ja eigentlich fast das Gegenteil. Aber die letzten Arbeiten, die ich jetzt gemacht habe und die sozusagen für Aufsehen sorgen, unter Anführungszeichen, diese Nebel, Stroboskop und Lichtarbeiten, da ist der visuelle Teil so prominent. Und viele Leute haben also dafür keine Referenz. Das heißt, das ist, was vordergründig in Erinnerung bleibt. Und der Sound, den Sound habe ich ja immer verstanden als eigentlich als Landschaft, als Skulptur. Und ich habe angefangen eigentlich als Bildhauer, unter Anführungszeichen. Und für mich ist der Sound ist immer dieses skulpturale Kunst. Element, ob es Bass ist oder. Deswegen habe ich also gestern die Aufführung, die Höllenmaschine, hat mir einfach irrsinnig getaugt von der Elisabeth Schimane. Das ist sozusagen meine Art von, oder etwas, was ich sehr gern mag.
Mich würde eine Meinung, und zwar von allen, interessieren. Wir haben jetzt doch schon einige Jahre diese lange Konzertnacht, die meistens im Lentos beginnt, im Donaupark ist, im Brucknerhaus ist, und die im Prinzip die Klassiker der Moderne, aufgeführt von einem Bruckner Orchester. Das ist natürlich ein Privileg, das wir haben bei der Ars Electronica, ein großartiges Orchester und mit einem Dirigenten wie Dennis Russell Davis, der so viel Verständnis dafür hat und die Liebe dafür hat, zu arbeiten. Das ist ein Privileg. Aber findet ihr, dass ein Klassiker wie der Avo Pärt und so, dass das dann in Ars Electronica reinpasst? Ist das der richtige Mix? Wer will dazu was sagen?
Also da sage ich gleich mal ja, weil das genau das aufreißt, was jetzt vorhin angesprochen wurde, das etabliert versus die Gegenkultur versus bla 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 versus dieses Genre versus Computermusik versus klassische. Und das ist eben, fand ich bei der Ars Electronica immer das Tollste, weswegen ich auch als Künstler hergezogen wurde quasi, dass das überhaupt nicht wichtig ist. Da ist eben jetzt bildlich gesprochen, da ist das Orchester, dann ist draußen die Klangsache, dann machen sie die Synth-Aktion und dann ist es eh schon eins. Und dann, ne, und ich finde, das sollte man unbedingt behalten. Das ist eben nicht so eine Mainstream-Sache, wo es dann den Ars-Sound gibt und dann kann man noch ein Logo drauf picken. Und dann hat man es fertig.
Ich möchte ungefähr in die gleiche, auf die gleiche Schiene gehen wie du. Ich habe am Anfang gesagt, Pluralität ist das Um und Auf, was die Ars Electronica auszeichnet. Und das ist eine Form von Pluralität, die über den Musikbegriff selbst hinausgeht. Und das wäre das, was mir sehr, 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 sehr wichtig wäre, auch für die Zukunft. Das heißt, ich bin nicht einer, der in geschichtlichen Entwicklungen denkt. Ich denke, in der geschichtlichen Entwicklung interessieren mich Systeme, wie sie zueinander gehen, Denkweisen. Und wir hören hier aus unterschiedlichen Zeiten immer wieder unterschiedliche Vorstellungen von dem, was klingt, aber nicht unbedingt immer dem gleichen Musikkonzept unterliegt. Und künftig könnte ich mir vorstellen, dass es darum gar nicht geht, Musik als Klang zu machen, sondern möglicherweise, und bei Granular Synthesis habe ich es oft so erlebt, dass ein Musikprinzip, ein körperlich stimulierendes Ereignissetzen in der Zeit, dann intermedial auf Bild übertragen wurde und vielleicht dort sogar noch weitergedacht wurde. Ein Acoustic Driving, ein Photic Driving Kombinationseffekt. Also die Entgrenzung der Musik über die Musik hinaus in andere Bereiche und vielleicht den Begriff Musik von einem sehr, sehr einfachen Verständnis zu lösen. Und die Konzerte tragen zu dieser Auflösung eines bürgerlich verorteten Verständnisses von Musik sehr, sehr wesentlich bei.
Bill? Yes, I thought that the concert was fabulous. I loved it, and the harmonies in the Arvo Pärt were just extraordinary. But I need to leave now, but I was just thinking about the question you asked me earlier about something I would imagine doing in Linz, and it occurred to me. I'm really interested in working with highly directional speakers that are moving as a way of sort of sculpting space. with sound, and it occurred to me that it would be really interesting to mount very directional speakers on some kind of mobile platforms on your building on the other side of the river and on these two buildings here, the Bruckner House and the Lentos Museum, sort of create a wonderful sound space of projected sounds off of the buildings.
I think they don't hear you. And
to create a sound space of projected sounds inscribing the sound space of the river. That's what I think about.
Let's talk about. And I know you have to
leave. I have to leave now, so thank you.
You already have a place for the Golden Nika? Where to put it in your apartment?
Well, my daughter actually wants it in her bedroom, so I have to have to negotiate this.
Thank you. Thank you for participating in Pre-Ars Electronica. Thank you for coming. And let's talk about the moving
in the future, but thank you for giving me this honor. It means a great deal to me. So,
thank you. Die Frage, welche Wünsche für die Zukunft der Ars Electronica, wo soll es gehen, ist immer die letzte Frage. Du hast sie zum Teil schon angesprochen. Willst du dem noch was hinzufügen?
Hinzufügen vielleicht weniger, als sie versuchen zu präzisieren. Okay. Musik wird immer in einer sehr unter einer gewissen Selbstdarstellung bürgerliche Musik, wenn wir den Begriff bürgerliche Musik verwenden, dann ist er richtig. Insofern richtig, als es eine Musik ist, die eine neu entstehende soziale Schicht zu ihrer Selbstposition erschaffen hat. Die Bewertung, wie wir sie heute verwenden oder in den 60er Jahren verwendet haben, ist was anderes. Ich möchte zurückgehen und wiederum von historischen Aspekten weg. Musik als die Formalisierung einer Körper-Umwelt-Interaktion über das Hören. Das heißt, Musik ist etwas, das uns, Hören ist etwas, das uns etwas über Wirklichkeit vermittelt. Und das Hören ist etwas anderes als Sehen, soweit kann ich jetzt nicht natürlich weitergehen. Jedenfalls inkludiert das Hören immer wieder körperliche Spüren mehr denn Verstehen. Und ich könnte mir vorstellen, und ich habe die letzten 10 Jahre auch in dieser Arbeit am Schreibtisch verbracht, mit eben solchen Beispielen wie Granular Synthesis, Branca, dass Musik, ihr angestammtes Gebiet Musik machen verlässt und dass man sich bei Musik besinnt, welche Wahrnehmungsformen und Wirklichkeitskonstruktionen hier verarbeitet werden und diese nutzt insgesamt für theoretische und kooperative Prozesse mit Medienkunst. Also dass man den Begriff Musik, Digital Musics oder wie auch immer, nicht so strikt trennt von Medienkunst, die man meint als eine visuelle zu sehen. Meine Hypothese ist, dass Medienkunst oder dass Kunst als Formalisierung einer mediatisierten Körper-Umwelt-Interaktion eigentlich eine auditorische ist. Und da greife ich auf ein sehr altes Verständnis von Marshall McLuhan zurück. Ich behaupte immer, alle haben das Global Village gelesen, nur niemand diskutiert mit mir über diese 80 Seiten von 300, wo er dieses Konzept ahnt. Natürlich nicht wissenschaftlich oder künstlerisch ausformuliert, aber ich sage mal allgemein ignoriert, ob einer Dominanz des Sehens, das Medienkünste bestimmt. Und wenn ich wiederum jetzt abschließen darf mit einem, der selbst sehender Künstler war, Du Buffet, der gerade gefordert hat, diesen Primat des Sehens mal zu brechen und vielleicht das Hören als eine alternative Form des Umgangs mit Umwelt, gerade des körperlichen Umgangs mit einer zunehmend virtualisierten Umwelt, wo weniger der mechanische als der lustvolle Körper, der spürende Körper im Zentrum steht, dass man diesen Aspekt aufgreift. Und hier spielt Musik eine paradigmatische Rolle für Medienkünste. Und hier sehe ich noch immer eine starre, praktizierte, im Kulturbetrieb praktizierte Grenze. Diese Grenze noch aufzuweichen, das wird die Ars Electronica sicherlich auch noch machen.
Gut. Bist du mit dem jetzt allem hundertprozentig einverstanden und sagst, ja, das glaube ich auch, Ars Electronica soll das tun in der Zukunft, das wünsche ich mir von ihr? Oder gibt es etwas, wo du sagst, ja, das hätte ich gerne in den nächsten 30 Jahren bei Ars Electronica gehört, gesehen, erlebt, gelebt, gespürt?
Mhm. Naja, also ich habe ja quasi eine, wie nennt sie das, eine ambivalente Beziehung mit der sogenannten neuen Medienkunst über die Jahre, einfach weil ich mir oft denke, also da gibt es auch diese Hierarchie, dass es also zuallererst neu sein will oder muss eigentlich, dann Medien und am Schluss kann es auch Kunst sein. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass sie das irgendwie umdreht. Und das ist ein Stück weit also die, was mich an Kunst immer interessiert hat, was natürlich immer mit den Medien zu tun hat, das Medium, das verwendet wird, egal ob das jetzt sozusagen ein klassisches Medium ist, ein elektronisches, sogenanntes neues Medium, schafft ja ein Stück weit immer eine ästhetische Grundlage oder einen ästhetischen Unterbau, also im Sinne der Potenz dieses Mediums etc., einen Rahmen. In der neuen Medienkunst geht es halt dann sehr oft für mich vor allem um den Rahmen und immer neue Rahmen zu bauen und was eigentlich innerhalb des Rahmens im Sinne eines klassischen Verständnisses von Kunst stattfinden sollte, wird eher stiefmütterlich behandelt. Nicht generell, aber das ist also sehr oft, was passiert. Und ich vermisse also da manchmal die Komplexität, auch die Irritation. Ich habe mir zum Beispiel gestern ich war im 80&1 Pavillon und habe diese Projektpräsentation gesehen von dem Nikolaus, weiß ich nicht, der ein Stück weit diesen Grubenhund gebaut hat. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist. Von dem, da ging es also darum, der hat ein fake afrikanisches Projekt eingereicht. Da ging es um Wasserpumpen und so weiter. Okay. Und das ist natürlich ein Stück weit, und das hat mir insofern gefallen, weil es, also ist irgendwie, ich sehe das in der Karl-Kraus-Tradition ein Stück weit, also ein bisschen Unruhe reinzubringen. Und das habe ich vorher gemeint mit notgedrungenerweise. Es ist auch meine Erfahrung zum Beispiel, ich war sehr lange im WUK, im Werkstätten- und Kulturhaus, und habe die gesamte Institutionalisierung gesehen, dieses Hauses von einem besetzten Haus zum sehr funktionierenden oder mehr oder weniger funktionierenden alternativen Kulturzentrum. Und da gibt es also eine Transformation, und da kommen neue Dinge rein und andere Dinge gehen raus. Aber was sehr oft passiert, ist, dass der Fokus sich immer mehr auf Management richtet und aufs Funktionieren. Und ich glaube, ein Großteil der Kunst bezieht sich auf das Nicht-Funktionieren. Also auf einen gewissen Störfaktor, der dann irgendwie Diskussionen auslösen kann. Im konstruktiv-positiven Sinn. Also nicht als reine rebellische Attitüde, das ist eigentlich relativ uninteressant, sondern das intelligente, hinterfragende, als intelligent hinterfragender Ansatz. Das würde ich mir wünschen, aber ich bin mir sicher, das wird so und so stattfinden, weil die Ars Electronica hat sich immer erneuert, also da mache ich mir keine Sorgen.
Rupert.
Ja, ich würde in ein ähnliches Horn stoßen wie die beiden Vorredner und quasi, dass, wenn sich das entwickelt oder vielleicht sogar fast wieder zurückentwickelt von der jetzigen vielleicht Etabliertheit durch den Druck von außen, durch diese extreme Kommerzialisierung und Beschallung und Beflimmerung, und das geht ja alles in Wahrheit in Richtung einer Diktatur ohne Diktator im Moment, und solange das irgendwie so eine Art Insel ist, wo quasi eine Art emanzipiertes Hören jetzt in meinem Geschäft oder Denken oder Sehen oder das Ganze zusammen, wo das irgendwie so wie so ein Island in the Storm stehen bleibt, dann wäre das eigentlich schon gut genug, glaube ich.
Also eines haben alle drei Wünsche gemeinsam, kompliziert zu erfüllen. dann danke ich euch fürs Dabeisein. Ich nehme an, wir sehen uns alle wieder am Abend beim Konzert von Ikeda und Carsten Nicolai. Den nächsten und letzten History Talk gibt es am Nachmittag um 15.30 Uhr. Und da geht es um die immer wieder neuen digitalen Technologien, beginnend von Video bis in die Gegenwart, um Interfaces. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Danke euch.